Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Schmieding. Nemi El Hassan ist Ärztin und Wissenschaftsjournalistin. Diese Kombination ist selten und von diesen Fachleuten kann es gar nicht genug geben, wie wir in den letzten knapp 2 Jahren ja sehr schmerzvoll erfahren durften. Die 28-Jährige mit palästinensischen Wurzeln sollte eigentlich bald die WDR-Wissenschaftssendung Quarks moderieren. Jetzt hat sich der WDR endgültig von ihr getrennt. Wir versuchen, Licht in diesen komplizierten Fall zu bringen. Bevor wir gleich darüber sprechen, ein paar Sätze zu dieser jungen Frau, die vermutlich noch nicht so bekannt ist. Die Journalistin Nemi El Hassan engagiert sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Dafür hat sie den europäischen CIVIS Online Medienpreis bekommen. Sie hat erst als junge Frau zum Islam gefunden, hat die umstrittene Blaue Moschee in Hamburg besucht, als 20-Jährige an einer antisemitischen und israelfeindlichen Demonstration teilgenommen. Sie hat in sozialen Medien Posts, zum Beispiel der Jewish Voice for Peace, geliked, einer Organisation, der vorgeworfen wird, die Unterstützung für Israel zu untergraben. Im Raum steht also der Vorwurf, Nemi El Hassan ist antisemitisch. Diese Vorwürfe gab es zunächst in rechten und antimuslimischen Medien, bis die Bild-Zeitung sie aufgegriffen hat. Der WDR setzte ihr Engagement zunächst aus. El Hassan distanzierte sich von der Teilnahme an der Demo, verurteilte Antisemitismus. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, der Mensch, der ich heute bin, hat nichts mehr mit dem Menschen von damals zu tun. Darauf begann die mediale Suche nach weiteren Belegen dafür, dass sie doch antisemitisch ist. Sie löschte Likes, aber das Internet vergisst ja nichts. Gestern dann erschien ein Gastbeitrag von ihr in der Berliner Zeitung, in dem sie auch mit dem WDR abrechnete. Jetzt hat der Sender gesagt, er wolle nicht mit ihr zusammenarbeiten. Der israelische Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann und Avi Primor, der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, sehen bei Al-Hassan keinen Antisemitismus. Der Zentralrat der Juden in Deutschland aber sehr wohl. Christine Hortz-Isaac ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der TH Köln. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wem wir glauben sollen.
Ich glaube, das Interessante hier ist, dass wir uns an einer sehr polarisiert geführten Debatte, an den Scheidelinien von sehr polarisiert geführten Debatten gerade sehen. Ich denke, das ist eigentlich ein positives Signal, dass die unterschiedlichen Strömungen der Juden in Deutschland hier auch miteinander diskutieren über diesen Fall. Ich würde das gar nicht so negativ sehen oder fragen, wie man jetzt glauben kann und wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Ich denke, beide haben hier ihre Berechtigung, ihre Meinung kundzutun. Und das ist ja durchaus im Rahmen dessen, was wir brauchen in der Gesellschaft.
Zu dieser gesellschaftlichen Debatte gehören natürlich die Medien. Was beobachten Sie da? Also ich zum Beispiel habe gesehen, dass Frau El Hassan gerade in der Bild-Zeitung und auch in anderen Medien häufig mit Kopftuch abgebildet worden ist, obwohl sie das schon gar nicht mehr trägt. Was bewirkt das bei den Lesern?
Wir haben ja gerade in der Bebilderung von Migration und Islam immer wieder bestimmte Symbolbilder, die immer wieder genommen werden. Ja, kopftuchfragende Frauen, denen auch immer wieder unterstellt wird, hier das Kopftuch ist ein politisches Symbol und eben nicht ein Symbol des Glaubens oder sonstiger Überzeugungen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn die Medien auch hier ihre Bebilderung überdenken. Wenn Frau Hassan das Kopftuch längst abgelegt hat, dann ist es sicherlich sinnvoll, sie auch so zu zeigen, wie sie derzeit eben in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte. Wobei natürlich wir in einer Mediengesellschaft leben, das Internet vergisst nichts und diese Bilder werden natürlich auch nicht verschwinden. Das gehört natürlich auch zur Geschichte Frau Hassans und insofern, ja, das ist eben so.
Es war ja schon eine immense Rechercheleistung, also Bilder von Demos von 2014 auszugraben, auf denen eine junge angehende Moderatorin des WDR zu sehen ist, die ein Wissenschaftsmagazin moderieren soll. Also auf die Idee muss man auch erst mal kommen. Übertreibe ich da jetzt?
Nein, das ist eine Kampagne. Das ist definitiv eine Kampagne. Die Zeit hat ja auch nachgewiesen, wie dezidiert da geguckt wurde und geschaut wurde in Posts und in Internetforen. kann, um solche Belege zu finden, dass Frau Hassan eben nicht die richtige Wahl ist und also dass so eine Art De-Islamisierung, wie sie das nennen, die rechten Foren, stattfinden soll, dass eben verhindert werden soll, dass Muslime in der Öffentlichkeit als respektierte Personen auftreten. Man will versuchen zu verhindern, dass sie eben in den Medien präsent sind. Und das war eben der Hintergrund dieser ganzen Kampagne.
Das scheint sich aber noch nicht durchgesetzt zu haben, diese Erkenntnis. Der WDR zumindest hat sich jetzt von ihr getrennt. Wie blicken Sie darauf?
Ja, das finde ich sehr unglücklich, muss ich sagen, weil er letztendlich dem Gespräch, dem gesellschaftlichen Gespräch aus dem Weg gegangen ist. Ja, es wäre ja hier eine gute Möglichkeit gewesen, das Thema Antisemitismus aufzugreifen und auf eine Metaebene zu heben. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Antisemitismus in unserer Gesellschaft? Statt ihn hier an bestimmte Personen zu verweisen sozusagen und von sich wegzuweisen, das zu verschweigen, was vielleicht die eigenen Verfehlungen in dieser Hinsicht sind und darüber zu debattieren, hat man eben einfach hier den Schlussstrich sozusagen gezogen und die ganze Debatte vermieden. Und das finde ich eigentlich sehr unglücklich.
Und in welcher Rolle sehen Sie da die Bild-Zeitung? Die Rechercheleistung zu Anfang kam ja von rechten Medien und nicht von der Bild-Zeitung.
Naja, das ist natürlich eine große Frage, dass die Bild-Zeitung hier sozusagen eine rechten Recherche breiten Raum einräumt. Also insofern sehe ich das medienethisch sehr, sehr fragwürdig. Da muss ich die Bild-Zeitung selber fragen, auf welche Recherchen sie sich stützt und welchen Foren sie letztendlich Raum geben möchte.
Also ist im Prinzip gar nicht falsch, was Nemi El Hassan gestern in der Berliner Zeitung in einem Gastbeitrag geschrieben hat. Sie hat geschrieben, die letzten Wochen zeigten, dass ich im Land der Täter qua Geburt zur Antisemitin erklärt werden sollte. Zeigt dieser Fall, wie wir in den Medien mit Menschen umgehen, die Migrationsgeschichte haben?
Ich denke schon, dass hier bestimmte Frames adressiert werden, die wir schon seit ganz langer Zeit kennen. Ja, dass man eben versucht, hier bestimmte Aspekte herauszugreifen, diese Aspekte zu ethnisieren, zu essentialisieren und eben nicht in einer breiten gesellschaftlichen Debatte über gesellschaftliche Themen wie Rassismus, wie Antisemitismus diskutiert.
Und Sie glauben, dass man, dass Medien und das Sender dort eine besondere Verantwortung haben?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch der WDR als öffentlich-rechtlicher Sender. Ich beobachte ihn ja auch sehr genau, weil zum einen, weil er eben sich ja doch als Vorreiter im Sinne der Diversität zeigt. Zum anderen aber, dass man auch immer wieder beobachtet, dass er medienethisch fragliche Inhalte, Themen und Verhaltensweisen zeigt. Die letzte Geschichte des WDR, die letzte Problematik, da ging es in der Sendung die letzte Instanz um weiße Menschen, die über das Z-Wort diskutieren, das rassistische Z-Wort. Und da fragt man sich wirklich, ein Sender, der eigentlich sich selber auch als Vorreiter präsentiert, was Diversität, was Vielfalt angeht, dass er doch immer wieder und in regelmäßigen Abständen ja die Augen zumacht, Diskussionen verweigert, Themen bringt, die wirklich also schon in der Mitte der Gesellschaft breit diskutiert werden. Da merkt man eben, dass das Thema der vielfältigen Gesellschaft noch längst nicht ausdiskutiert worden ist. Und da sehe ich die Öffentlich-Rechtlichen doch in einer deutlichen Verantwortung.
Aber ist das nicht auch ein bisschen ungerecht? Weil gerade in dem Casting für diese Wissenschaftssendung Quarks ist ja wahrscheinlich auch ganz dezidiert nach einem diversen Kollegium gesucht worden. Und am Ende kam dann auch Frau El Hassan als mögliche Moderatorin dabei raus.
Ja, genau. Man sucht dann eben so eine Art Visible Minority. Ja, die sollen möglichst standarddeutsch sein und außen so ein bisschen anders aussehen, vielleicht auch einen anderen Namen haben. Aber man kann nicht erwarten, dass man eine vielfältige Belegschaft hat und es entstehen keinerlei neue Debatten. Ja, das ist völlig irrational und das passt nicht. Ja, wenn wir eine vielfältige Gesellschaft haben, haben wir eine Vervielfältigung der Themen und Debatten, deren wir uns stellen müssen in der Gesellschaft. Und das wurde hier mal wieder abgebügelt. Und da sieht man eben, dass auch die Frau Hassan ja eben so eine Visible Minority sein sollte. Die wurde eben gecastet, weil sie eben so einen anderen Namen hat und etwas anders aussieht. Aber letztlich wollte man sich gar nicht mit ihr wirklich auseinandersetzen.
Christine Hortz-Isaac, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der TH Köln, über den Fall Nemi El Hassan. Es sind nur noch 3 Monate bis zu den Olympischen Spielen in Peking. Eine Zeit, in der normalerweise die internationale Presse ausschwärmt und schaut, ob die Stadien schon stehen, wie die Bedingungen für die Wettbewerbe und die Berichterstattung so sind. Doch unglücklicherweise fallen im nächsten Jahr mehrere Dinge zusammen. Die Spiele sind in China, in einem Land also, wo die politische Führung Journalismus eher lästig findet. Und China ist das Land, von wo aus sich Covid-19 verbreitet hat. Die Machthaber werden also alles daran setzen, sich bei den Olympischen Spielen als Vorzeigeland in Sachen Infektionsprävention zu gerieren. In dieser Kombination also schlechtes Gewissen wegen Corona, miese Bedingungen für die Presse und eine reale Gefahr für das Virus ist jetzt schon klar, ein Fest für den freien Journalismus wird Beijing 2022 nicht. Benjamin Eisel weiß, wie es jetzt schon ist.
Die Ankunft des Olympischen Feuers in Beijing vor 3 Wochen. Bei der Veranstaltung sind nur wenige ausländische Journalisten anwesend. Der Grund? Sie wussten schlicht nichts von dem Termin, haben erst kurzfristig davon erfahren oder wurden nicht reingelassen. Keine Ausnahme, sondern die Regel, sagt der Foreign Correspondents Club in China, FCCC. Der Presseclub hat seine Mitglieder nach Erfahrungen in der Olympia-Vorberichterstattung befragt und entsprechende Zitate veröffentlicht. Um auszuschließen, dass Journalistinnen und Journalisten Konsequenzen von chinesischer Seite zu befürchten haben, sind die Aussagen anonym. So beklagt ein Reporter eines internationalen Senders:
Wir haben einen Fernsehbericht gemacht mit Material von einem Austragungsort, das wir während eines organisierten Pressebesuchs gedreht haben. In dem Bericht erwähnten wir Aufrufe, die Spiele wegen Menschenrechtsverletzungen zu boykottieren. Kurz danach rief mich der Organisator des Pressetermins an und beschimpfte mich auf Englisch und auf Chinesisch. Er drohte mir, dass wir keine Einladung mehr bekommen werden. Seitdem haben wir auch keinen Zugang mehr erhalten.
In einem Beschwerdebrief an das Internationale Olympische Komitee IOC und an das örtliche Organisationsteam beklagt der Presseclub nun, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten nur sehr eingeschränkt Zugang zu Terminen bekommen, die mit den bevorstehenden Winterspielen zu tun haben. Das gilt etwa für Pressekonferenzen und Olympiatestläufe oder auch den einfachen Zugang zu Austragungsorten und den olympischen Dörfern. Auch der Kontakt zu chinesischen Offiziellen, Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainern sei so gut wie unmöglich. Anfragen würden häufig gar nicht beantwortet und wenn, dann oft negativ. Ausländische Medienschaffende sind nach Angaben des FCCC in China auch mehrfach von Polizisten eingeschüchtert und an ihrer Arbeit gehindert worden. Neben den Schwierigkeiten im Land ist es derzeit auch in den meisten Fällen nicht möglich, Verstärkung aus dem Ausland einzufliegen. Hintergrund ist, dass China nur sehr wenige Flüge aus dem Ausland zulässt und kaum Visa ausstellt. Begründet wird dies mit der extrem strikten Null-Covid-Politik der Volksrepublik. Neben den Einschränkungen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in China beklagt der Presseclub FCCC auch, dass bis heute unklar ist, wie genau die Berichterstattung während der Spiele ablaufen soll. Klar ist, wegen der strikten Covid-Maßnahmen werden die Winterspiele im Februar in einer vom Rest des Landes komplett abgeschirmten sogenannten Blase stattfinden. Auch Journalistinnen und Journalisten werden Teil davon sein. Unklar ist nach wie vor auch, ob es möglich sein wird, die Blase zu verlassen und wenn, unter welchen Umständen. Auch wie ausländische Medienschaffende ins Land kommen und wo sie untergebracht werden sollen, ist nach wie vor nicht bekannt. Kritiker werfen Chinas Führung vor, mit dieser Praxis verhindern zu wollen, dass negativ über das Land berichtet wird. Die Staatsführung politisiere die Olympischen Spiele, obwohl sie immer wieder das Gegenteil behaupte. Gerade in autoritär regierten Ländern wie China werde der Sport politisiert, meint der chinesische Bürgerrechtler und Jurist Tang Biao, der im US-Exil lebt. China trage die Olympischen Spiele nicht aus, weil die kommunistische Partei Sport so gern möge, sondern weil es sich um ein mächtiges Propagandawerkzeug handle. Und die Partei nutze die Spiele, um sich politische Legitimität zu verschaffen. Die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung überraschen die wenigsten Journalistinnen und Journalisten in China. In der Volksrepublik herrscht keine Meinungs- und Pressefreiheit. Chinesischer Journalismus ist komplett auf Linie mit der Staats- und Parteiführung. Ausländische Journalisten werden seit Jahren bei ihrer Arbeit behindert. Zusätzlich dazu stehen Chinas Presseeinschränkungen im Widerspruch zur Olympischen Charta. Auch darauf weist der FCCC hin. Nach Regel 48 müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um eine, Zitat, möglichst vollständige Berichterstattung durch die verschiedenen Medien und das größtmögliche Publikum weltweit zu erreichen. In einer ersten Stellungnahme hat das Internationale Olympische Komitee IOC mitgeteilt, es werde die Kritik aufgreifen und die Anliegen mit dem Nationalen Organisationskomitee besprechen.
Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel über die schwierigen Bedingungen für Journalisten bei den Olympischen Winterspielen. Seit 10 Jahren wettern Datenschützerinnen gegen die Gesichtserkennung bei Facebook. Jetzt hat der Konzern ein Einsehen und macht kurzen Prozess mit der Technologie. Nicht ohne der Politik eine Mitschuld zu geben. Markus Schuler mit den Einzelheiten.
Man werde rund 1 Milliarde Nutzerdaten löschen und die Gesichtserkennung stoppen. Jerome Pesenti, Vizechef der Abteilung für künstliche Intelligenz beim umbenannten Meta-Konzern, schrieb in einem Blogpost, es gäbe viele Bedenken in der Gesellschaft gegen die Technologie. Außerdem hätten es die Gesetzgeber immer noch nicht geschafft, klare Regeln für solche Systeme aufzustellen. Der Facebook-Konzern hatte die Funktion 2010 eingeführt. Sie identifizierte automatisch Personen, die in den digitalen Fotoalben der Nutzerinnen und Nutzer auftauchten. So war eine Verknüpfung von Gesicht und Konto möglich. Facebook hat inzwischen eines der größten digitalen Fotoarchive der Welt aufgebaut, auch dank dieser Software. Weil die Technologie in den vergangenen Jahren aber stetig besser wurde, steht sie immer mehr in der Kritik. So setzt das chinesische Regime Gesichtserkennungssoftware ein, um die muslimische Minderheit der Uiguren zu überwachen. Polizeibehörden in den USA nutzen die Technik ebenfalls. In einigen Bundesstaaten und Städten ist sie aber mittlerweile wieder verboten worden, um Missbrauch zu verhindern. Facebook versucht derzeit, sich mit positiven Nachrichten ins Gespräch zu bringen. Der Konzern steht seit Wochen in den USA in der Kritik. Der Vorwurf, es unternehme zu wenig gegen Fake News und Hassbotschaften, stelle Profitgier über das Wohl seiner User und verletze regelmäßig deren Privatsphäre.
Facebook schafft die Gesichtserkennung ab, Markus Schuler berichtete. Mit Nähe und Distanz ist das im Journalismus immer so eine Sache. Zu viel ist schlecht, vor allem wegen der Unabhängigkeit. Zu wenig ist auch blöd. Man muss ja schließlich was erfahren, wenn man was schreiben will. Warum nicht gemeinsam essen gehen? Man sitzt beieinander, man trinkt vielleicht ein Glas Wein, man isst. Und es ist ein öffentlicher Raum. Alle können herrlich beim Sie bleiben. Das scheint inzwischen eine beliebte journalistische Recherchemethode zu sein. Unserem Kolumnisten kommt es zumindest so vor. Aber ihm geht es heute gar nicht um gebotene Abstände zwischen Politik und Journalismus. Ihm geht es darum, was auf den Tisch kommt. Und er beginnt seine Kolumne mit einem Selbstbekenntnis.
Medias Res. Matthias Dell.
Ich habe das auch schon mal gemacht. Einen Artikel geschrieben, in dem ich einen Theatermacher porträtieren sollte und dabei erwähnt, was der Theatermacher gegessen hat, während wir miteinander sprachen. Dabei tat sein Schnitzel nichts zur Sache. Wir waren halt nur verabredet in einem Restaurant. Wenn ich mich heute frage, warum ich das Schnitzel in den Text einbauen musste, dann würde ich sagen, weil man das so macht. Das Essen zu erwähnen, ist journalistischer Standard in Porträts. Da wird eine prominente Figur getroffen, zu Hause oder in einem Lokal, und weil es bei solchen Treffen meistens etwas zu essen gibt, findet dieses Essen dann Eingang in das Porträt. Das Zauberwort dafür heißt szenisch. Die Person soll anschaulich wirken, also beschreibt man, was sie tut. Weil sie meistens aber nichts tut, außer zu reden, beschreibt man das Essen. Dabei ist das eigentlich unwichtig. Ich lese Porträts deshalb schon eine ganze Zeit lang auf die Essensstellen hin. Wie wird der jeweilige Text es schaffen, etwas Unwichtiges so aussehen zu lassen, als bedeute es doch etwas? Weil es irgendwie zur porträtierten Person passt? In der Politik ist das mit dem Passen von Parteien abhängig. Wo die SPD auftaucht, ist die Currywurst nicht weit. Zum Beispiel im Spiegel von 2018 über den gescheiterten Hoffnungsträger Martin Schulz.
Es folgt ein letztes Abendmahl im Restaurant des Mövenpick-Hotels, in dem er während des Wahlkampfs übernachtete. Keine Currywurst mehr für ihn, wie so oft im letzten Jahr, sondern etwas Leichtes. Lachs mit Quinoa-Salat.
Da kommt die Currywurst sogar vor, obwohl sie gar nicht vorkommt. In der Kultur ist es dagegen so, dass die porträtierten Personen Geschmack beweisen müssen. 2014 wollte die Welt mit der Schriftstellerin Monika Maron Spinatsalat in einem tollen Restaurant essen. Das Lokal war aber voll und so ging's zur Dichterin nach Hause.
Was es zu essen gab? Für alle Fälle, dafür sorgt auch Enkel Anton, hat Monika Maron Flammkuchen im Gefrierfach.
Von Wagner. Ich habe alle ausprobiert. Der ist der Beste.
Versehentlich nicht den Klassiker mit Schmand und Speck, sondern mit Lauch und Käse.
Ein Highlight in der journalistischen Veredelung von etwas völlig Banalem. Alles nur wegen des Enkels. Und dann soll man sich vorstellen, wie Maron wochenlang Guide Michelin spielt, um aus der Tiefkühlkost die Gourmet-Variante herauszufinden? Dass sie die falsche Sorte da hat, kann nur ein Versehen sein. Denn nie könnte der Text schreiben, Monika Maron hat keinen Bock zu kochen, sie holt sich im Discounter Tiefkühlpizza. Belag egal. Dann würde die Literatin kulturlos wirken. Und der Artikel müsste sich fragen, wieso er so einer Person überhaupt Raum gibt. Das Essen wird manchmal auch nur erwähnt, weil es sonst nichts zu erzählen gibt. Das war zuletzt in der Politik bei den Sondierungsgesprächen so. Wenn die Beteiligten Stillschweigen vereinbaren, packen Medien einfach aus, was sie wissen. Und sei es das Mittagsmenü. Dass sich dieses Prinzip auch parodieren lässt, zeigte der Satiriker Jan Böhmermann kürzlich im ZDF-Magazin. Es ging um die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung, um ein nicht öffentliches Treffen der Verantwortlichen. Weshalb Böhmermann in der Sendung immer wieder Bemerkungen über das Essen in dieser Runde einstreute.
Genau das hat Erika Steinbach im italienischen Restaurant Bacco nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden zur Feier des Tages gegessen. Die Nummer 10, Seezunge mit Zitronensauce für 25,90 Euro. Dazu gab es einen, Dankeschön, leckeren Pinot Grigio, super nett. Und niemand hat es mitbekommen.
Naja, vielleicht doch nicht niemand. Für die Essensstellen in journalistischen Texten ist das trotzdem keine gute Nachricht. Sinnvoll sind sie nur als Parodie von Informationen. In einem Satiremagazin.
Seezunge mit Zitronensauce ist vielleicht kulinarisch interessant, journalistisch völlig überbewertet, findet unser Kolumnist Matthias Dell.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin, liebe Hörer. Moin aus Papenburg, wie wir hier im nördlichen Emsland zu sagen pflegen. Mein Name ist Gerd Schade. Ich bin Lokalredakteur bei der Ems-Zeitung. Mit Leib und Seele seit vielen Jahren darf ich das machen. Die Zeitung gehört zur neuen Osnabrücker Zeitung, die viele aus dem Zitieren auch in ihrem Radiosender, den Sie gerne hören, kennen. Unsere Schlagzeile von morgen heißt Lars Zengler, Doppelpunkt, ein Strahlemann als Chef der Polizei in Papenburg. Klingt ein bisschen komisch, ist aber durchaus ernst gemeint. Es geht um den neuen Leiter des Polizeikommissariates hier in Papenburg mit 120 Beamten. Für uns ist die Geschichte deswegen wichtig, weil in diesem Zusammenhang natürlich ein bisschen über die Herausforderungen der Polizei im ländlichen Raum, die Ansprüche, die die Polizei hat im Umgang mit den Bürgern, herauszustellen.
Im Büchermarkt geht es gleich nach den Nachrichten um Golo Maurers Buch Heimreisen, Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst. Medias Res macht Schluss für heute. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke für Ihr Interesse.